Ich stehe hier vor dem Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen in Halle und hier findet heute die 57. internationale Arbeitstagung des Verbands Deutscher Präparatoren statt. Die ganzen Präparatoren, die sind gerade in den Innenhof gegangen, um sich dort für ein Gruppenfoto aufzustellen. Es sind auf jeden Fall ganz schön viele. Bunt gemischt, jüngere, ältere Männer und Frauen. Und was machst du hier? Jan Panninger von Museum für Naturkunde Berlin, lese ich hier auf dem Schildchen.
Was ich immer? Nur Tagungsteilnahme. Ist ja einmal im Jahr Tagung und dann kommen wir alle zusammen und finden uns dann am jeweiligen Tagungsort ein und dann Erfahrungsaustausch, was so das Jahr gelaufen ist. Es ist wie so ein Klassentreffen.
Und zu was arbeitest du?
Ich bin in der Ausstellungspräparation tätig. Also ich mache die ganzen Präparate, die in der Ausstellung zu sehen sind, sozusagen. Also keine wissenschaftliche Präparation, sondern weiß ich, springt ein Jaguar oder Papageien, solche Sachen.
Warum bist du denn Präparator geworden?
Ich habe das Abi geschmissen und brauchte eine Ausbildungsstelle. Und dann habe ich im Morning-Programm von Morning-Show von RTL einen Bericht über Haustierpräparation gesehen. Und ich war 16, voll mit Testosteron und habe gedacht, das wäre cool.
Aber du hast es dann auch bei der Arbeit noch cool gefunden anscheinend und bist dabei geblieben. Was macht dir denn dabei Spaß?
Dass es abwechslungsreich ist. Also kein Tier ist wie das andere. Es ist immer individuell, du musst immer anders vorgehen. Arbeitest mit ganz vielen Materialien. Ist so ein bisschen, ist aus allen Bereichen etwas dabei.
Also ich bin jetzt hier mit Christine Scheinflug und Francie Nienhuis. Die beiden, die präparieren gemeinsam die Hybridbären-Tipps, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die ist schon präpariert sozusagen, die ist also fertig. Wir hatten das Projekt Ende November 2017 bis Mitte 2018.
Und ihr seid hier, um darüber zu berichten?
Ja, wir haben jetzt gerade eben schon einen Vortrag gehalten über ein bisschen die wissenschaftliche Abhandlung, warum Hybridbären wichtig sind und dann auch ein kleiner Teil Präparation.
Bevor wir da auf die Frage kommen, warum Hybridbären wichtig sind, vielleicht erstmal kurz nochmal, was ist denn eigentlich ein Hybridbär?
Also ein Hybrid ist ja von seiner Sache her eine Mischung zweier verschiedener Arten, ein Hybrid oder ein Bastard. Und der Hybridbär in unserem Fall ist eine Mischung aus einem Braunbär und einem Eisbär. Die Eltern waren verschiedene Arten.
Und was ist das für eine spezielle Hybridbären ist es ja?
Die ist mit Zoo entstanden, allerdings gibt es die in freier Wildbahn auch schon, weshalb die Wissenschaftler sich da auch im Moment besonders mit beschäftigen.
Da geht es ja um die Hybridbären-Tipps aus dem Zoo Osnabrück. Vielleicht könnt ihr ganz kurz die Geschichte von ihr zusammenfassen.
Tipse und ihr Bruder Taps sind geboren worden am 20. Januar 2004 im Zoo Osnabrück. Der Braunbärenmutter Susi und dem Eisbärvater Elvis. Bären wurden damals gemischt gehalten, das haben durchaus viele Zoos früher so gemacht. Und es ist auch in Gefangenschaft schon öfter vorgekommen, dass wie bei den beiden sich dann verschiedene Arten gepaart haben. Und da sind halt zwei kleine Hybridbären bei rausgekommen. Daraufhin wurden natürlich die verschiedenen Bärenarten, zumindest in Osnabrück, sofort getrennt. Und die beiden haben ihr eigenes Gehege gekriegt, neu gebaut für sie und haben dann halt bis zu ihrem Tod 2017, da war sie 13 Jahre alt, haben sie zusammen dort gelebt. Taps lebt auch immer noch dort.
In der Beschreibung von eurem Vortrag, da sagt ihr, dass es eine logistische Herausforderung war, die Präparation. Warum denn?
Zum einen natürlich, dass das ein relativ großes Tier ist. Also sie brauchen halt auch räumliche Möglichkeiten, um den überhaupt präparieren zu können. Das geht natürlich in einem großen Haus wie Stuttgart eher als in einem kleinen Haus. Dann kommt dazu, dass das natürlich schon körperlich auch anstrengend ist. Das Tier ist relativ schwer. Und dann haben sie hier natürlich auch den Fall, dass dieses Tier nicht nur ein Bär ist, sondern es ist mittlerweile zu einem Individuum geworden. Das heißt, die Herausforderung besteht darin, das Tier so wieder zu kreieren, so wie es auch mal war. Es ist was Besonderes. Die Leute haben es auch gesehen oder auch anders wahrgenommen als andere Tiere. Somit ist das so ein bisschen emotionalisiert.
Wie ist das denn für euch persönlich als Präparatoren? Da gibt es ja auch nochmal so den Unterschied zwischen dem Individuum des Bärs und dem Moment, wo es ja auch zu einem wissenschaftlichen Objekt wird. Wie geht ihr damit um?
Natürlich hat alles auch einen wissenschaftlichen Aspekt. Ein Zootier jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Das war aber bei uns in Osnabrück jetzt auch eher ein Ausnahmefall. Die Daten sind sehr wichtig. Mit jedem Tier kommt natürlich auch, wo es gelebt hat, wann es gelebt hat. Und das Tier selber wird erhalten im Kontext mit seiner Information. Natürlich hat einen wissenschaftlichen Wert. Und das, was die Besucher im Museum an Ausstellungstieren sehen, ist nur der geringste Teil eigentlich.
Wenn wir jetzt mal weiterdenken, so zwischen ja, Leben und Tod, vielleicht hat man da als Präparator auch nochmal irgendwie einen besonderen Blick drauf.
Eigentlich nur sicherlich die Erkenntnis, die jeder aber eigentlich auch wegschiebt, dass das Leben nun mal endlich ist, ganz einfach. Und dann ist auch, ob präpariert oder nicht präpariert, ob im Sarg oder nicht im Sarg, in der Urne verbrannt, es ist einfach, also wir sind endlich.
Jetzt habt ihr vorhin schon mal kurz gesagt, Hybridbären sind wichtig. Wofür sind sie wichtig und warum sind sie wichtig?
Hybridbären an und für sich, gerade diese Eisbär-Braunbär-Mischlinge, werden ja gerade ein bisschen diskutiert oder auch schon seit vielen Jahren, weil sie diese Artgeschichte ein bisschen in Frage stellen. Denn der klassische Artbegriff sagt ja, dass die Art eine natürliche Fortpflanzungsgemeinschaft ist. Man unterscheidet Arten dadurch, dass diese Tiere sich untereinander nicht fortpflanzen können. Das hat viele Gründe, zum Beispiel, weil sie sich gegenseitig gar nicht erst erkennen als potenzielle Partner oder sie versuchen es, aber es kommt keine Befruchtung dabei raus oder aber es kommen Kinder dabei raus, aber die Kinder sind nicht lebensfähig oder steril. Wie zum Beispiel Pferd und Esel, das Maultier, die sind steril. Beim Braunbär und Eisbär ist es halt so, die sind genetisch noch sehr nah verwandt. Die können sich erfolgreich fortpflanzen, auch die Kinder können sich erfolgreich fortpflanzen und die Kinder dieser Kinder auch. Und dementsprechend stellt das gerade in Frage, wie definieren wir die Art denn jetzt? Das kommt auch in der Natur schon vor. Und was bedeutet das in Zukunft? Gerade die Eisbären, die immer mehr Lebensraum verlieren und die Braunbären, die sich immer weiter ausbreiten und die Überschneidung zwischen den beiden wird immer größer. Da wird es vermutlich in Zukunft auch mehr geben, aber auch da streiten sich die Leute, ob das für immer eine Kuriosität der Natur bleiben wird oder ob die in Zukunft vielleicht sogar die Überhand über die Eisbären bekommen.
Wenn man über das Aussterben spricht, wie seht ihr da so die Aufgabe von Präparatorinnen und Präparatoren, um zu dokumentieren vielleicht auch?
Na, letzten Endes können Sie ja in den wissenschaftlichen Sammlungen gucken. Sie haben halt ganz viele Sachen, die es halt nicht mehr gibt, die dort aber tatsächlich dann noch dokumentiert sind. Also es ist eher eine Dokumentationspflicht für die Leute oder die Generationen, die kommen und das vielleicht einfach im schlechtesten Falle nicht mehr miterleben oder sehen dürfen.
Gerade in der Vergangenheit war das ja noch viel wichtiger. Heute haben wir schon sehr gute Fototechnologie. Wir haben auch DNA-Analysen und sowas alles. Aber gerade früher, Tiere, die bei uns schon ausgestorben sind, da haben wir vielleicht Zeichnungen, die sind unterschiedlicher Qualität. Wenn man dann noch ein Präparat hat, an dem man im besten Fall vielleicht sogar noch DNA-Analyse nehmen kann, das ist für die Wissenschaft schon unheimlich wertvoll.
Und jetzt sind wir ja auf der Tagung, wo ganz viele verschiedene Präparatorinnen und WissenschaftlerInnen sind, die zu unterschiedlichen Themen forschen. Was nehmt ihr denn da mit?
Na, Wissenschaftler eigentlich nicht. Es ist eine reine Präparatorentagung. Da sind drei Bereiche zusammengefasst, die Biologen, die Mediziner und die Geologen. Wir bedienen uns eigentlich aus vielen Bereichen. Wir nutzen zum Beispiel das Alginat aus dem Zahntechnikerbereich, wir nutzen Silikone, wir nutzen Ton, im Prinzip dann für Modellierarbeiten. Also wir gucken immer, wo wir Materialien herbekommen, die unseren Bedürfnissen gerecht werden, aber auch Werkzeuge. Da guckt man auch finden Werkzeuge aus ganz unterschiedlichen Bereichen.
Ja, man guckt sich ja auch natürlich gerne immer die Vorträge der anderen Bereiche an, weil da kann man ja auch was mitnehmen. Gerade das neue Highlight so ein bisschen ist ja das ganze 3D-Scan, 3D-Drucken. Und da machen zum Beispiel gerade die Geowissenschaftler viel mehr als die anderen beiden Fächer. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht irgendwie vielleicht mal davon profitieren können, dieses Wissen auch mal mitbekommen zu haben.
Und Hybridbären drucken dann?
Eventuell. Man denkt vielleicht ja, wenn man nachher die ganzen Körper, wenn man die einfach nur vermisst und den Körper dann ausdruckt, dass das dann ausreicht, aber es ist natürlich nicht nur der Druck alleine. Also man kann sicherlich Maße nehmen und es wäre schön, wenn dann das Tier gedruckt wird, denn natürlich können sie weder Mimik, Gestik noch, das können sie nicht in Maßen messen, also nicht in Zentimeter, also da muss auch schon so ein bisschen so ein Gefühl für das Tier sein und sicherlich auch eine gewisse kleine künstlerische Freiheit.
Hier neben uns steht tatsächlich auch ein Bär.
Der sieht schon ziemlich alt aus und die Intention dahinter war definitiv eine andere, als wir sie hatten.
Das sind quasi die Zeiten, wo die Tiere auch noch bösartig aussehen sollten. Sie sollten nach Tier aussehen und sicherlich auch nicht immer ganz naturgetreu ist.
Der Bär, der begrüßt nämlich die Besucher hier mit aufgerissenem Maul, wo man seine riesigen scharfen Zähne sehen kann und erhebt eine Tatze, die auch vermutlich mal scharfe Krallen gehabt hat. Aber man sieht ihm schon am Bauch so eine Naht an.
Der Bär hat ja jetzt nicht so rasiermesserscharfe Krallen wie die Katze, aber das sind schon die Originale. Und wenn er einen damit hauen würde, das würde nicht so schön ausgehen.
Dann würden wir jetzt nicht so entspannt hier sitzen.
Ja, der sieht, wie soll ich sagen, gesundheitlich angeschlagen aus.
Allerdings, das kann man so sagen. Also ich habe ja jetzt schon gesprochen mit zwei Präparatoren, die aber alle im zoologischen Bereich tätig waren.
Ah, ja.
Und genau, jetzt bin ich hier mit Ihnen, Sarah Doll. Sie sind die Leiterin der anatomischen Sammlung in Heidelberg. Mich würde mal interessieren, wie denn eigentlich das Verhältnis von Präparatorinnen und Präparatoren zu der Sammlung ist. Also welche Aufgabe haben die für eine Sammlung?
Also eine essentielle, eine wichtige. Ohne die Präparatorinnen, Präparatorinnen geht gar nichts, würde ich sagen, weil eine Sammlung muss immer eine gewisse Wartung erfahren. Also das ist nicht irgendwas, was man irgendwo hinstellt, ein Glas zum Beispiel, und dann jahrzehntelang nicht mehr beaufsichtigt, nicht mehr beobachtet. Man muss handwerklich wissen, wie man das macht. Das ist keine triviale Arbeit.
Können Sie da was darüber erzählen, wie Sie die Objekte aus der anatomischen Sammlung in die Lehre integrieren?
Auf jeden Fall auf einer Metaebene, wenn man so will, wenn man die historischen Objekte jetzt betrachtet. Es gibt unterschiedliche Lehrformate, die wir in Heidelberg haben, zusammen die Formate mit dem Institut für Ethik und Geschichte der Medizin. Das ist Objektarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir schauen uns Objekte an, beschreiben sie in dem ersten Schritt, was ist das für ein Material, gibt es Etiketten, die Auskunft geben. Es wird quasi ein Status erhoben des Ist-Zustandes. Darüber hinaus kommt dann auf einer zweiten Ebene hinzu, wofür sind die Objekte gemacht worden? Waren das Gebrauchsgegenstände oder waren die in der Vitrine untergebracht? Hat man die gemacht, um sie zu verkaufen, oder waren das vielleicht Resultate von Forschungsprojekten? Und als dritte Ebene kommt dann sozusagen die Metaebene dazu. Da würde man dann anhand von bestimmten Fragestellungen das Objekt von der heutigen Sicht aus nochmal analysieren. Was sagt uns das Objekt über die Leute, die es hergestellt haben? Gibt es Hierarchien, die man daran ablesen kann? Solche Dinge, ja.
Es ist ein interdisziplinäres Seminar, und was ist denn Ihre Perspektive darauf, was die Interdisziplinarität denn leisten kann und welche unterschiedlichen Blicke vielleicht auch verschiedene Fachrichtungen auf Sammlungsobjekte haben?
Ja, also ich finde das total wichtig und das ist total spannend eigentlich. Das macht, ist quasi das Salz in der Suppe, wenn man so möchte, im Unterricht. Von der Medizinethik her ist es natürlich so, dass nochmal andere Perspektiven aufgemacht werden für die Studierenden. Es sind aber auch noch andere Leute dabei aus dem Archiv, aus der Bibliothek, eine Kunsthistorikerin. Da hat jedes Fach spezifische Eigenschaften, die den Studierenden dann bekannt gemacht werden. Und das ist für sie natürlich eine super Perspektive, dass sie auch mal über den kleinen, engen Tellerrand hinausschauen. Darüber hinaus ist es für uns auch spannend als Lehrende. Ich habe jetzt seit neuestem ein Seminar mit der PH in Heidelberg. Da sind die Teilnehmer Kunststudierende. Und da sind dann nochmal für mich ganz überraschend neue Perspektiven aufgekommen, wie die Studierenden den menschlichen Körper sehen, nämlich auf eine ganz andere Art und Weise, weil sie ja von einer ganz anderen Perspektive auskommen. Also die gucken sich nicht die Knochen an und sagen, ah, das ist der Prozess ist sowieso oder das Tuberkulum sowieso, sondern die packen die Knochen an und versuchen, die vielleicht fühlend erstmal zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes und setzen das dann künstlerisch um. Das finde ich echt eine sehr spannende Sache.
Vielleicht noch einmal kurz abschließend, Martin, die am Museum für Naturkunde in Stuttgart arbeitet. Dort restaurierst du historisch aufgearbeitete Ichthyosaurier.
Genau.
Vielleicht erstmal, ich persönlich kannte den Ichthyosaurier nicht, aber vielleicht kannst du mal kurz für mich und die Hörenden nochmal erklären, was das eigentlich für ein Tier ist.
Das war ein Reptil, so wie ein Fischsaurier ist genannt auch. Der Ichthyosaurier ist der Begriff für Wissenschaftler und dann Fischsaurier ist für die allgemein bekannt. Aber ja, das ist so ein Meeressaurier-Reptil. Die sehen auch so wie Delfinen. Die haben keine Eier gelegt, die waren auch so, die hatten so Geburt und alles. Heutzutage kann man so sagen, das ist so wie Delfinen, aber größer.
Kannst du ein bisschen erklären, was du genau in deiner Arbeit machst, also in der Restaurierung von dem Ichthyosaurier-Fossil?
Naja, die Restaurierung ist immer unterschiedlich, weil jeder Fossil hat unterschiedliche Probleme und da muss man immer jeder Teil anders behandeln. Ja, normalerweise macht man am Anfang immer eine Fotodokumentation, Proben nehmen und dann mache ich normalerweise einen Abguss mit Silikon von der betroffenen Zone, von diesem Piretzerfall, weil normalerweise diese Stücke, die ich restauriere, haben auch einen sehr bekannten Zerfall für die Paläontologen und die Geopräparatoren. Das ist dieser sogenannte Piretzerfall. Werde ich dann diese Zone behandeln, normalerweise mechanisch. Nur weil diese Perizerfall zusammen mit der Oxidation von dem Perit ist und das ist wegen klimatischer Bedingungen so. Wenn es zu viel Feuchtigkeit gibt, dann wird dieser Zerfall kommen.
Ich finde es auch faszinierend, die Vorstellung, wenn ich mir überlege, dieses Tier, das da in dem Fossil ist, das ist schon so lange her, dass es gelebt hat und gleichzeitig hast du noch die Steine, die auch schon so alt sind und irgendwie hat das so eine Verbindung zu so einer Art Ewigkeit, habe ich das Gefühl.
Nein, das ist, ja, die, normalerweise die Leute denken, dass die Fossilien werden immer ewig bleiben und keine Sachen, so wie Steine, das passiert nicht und ein Fossil ist, kann man nicht so einfach sagen, das wird einfach so bleiben und das ist viel Stress für ein Fossil, eine Grabung.
Nichts soll für die Ewigkeit sein, das stimmt so natürlich nicht, aber...
Dieter Schön aus Österreich und Sie arbeiten in München am Museum, oder?
Im Hauptamt bin ich in München am Museum Mensch und Natur und ich habe in Österreich noch einen Betrieb laufen.
Und ich habe gerade gehört, dass vielleicht manche von den älteren Objekten ausgemistet werden könnten, aber das irgendwie nicht so leicht möglich ist.
Also die Objekte in staatlichen Museen sind inventarisiert und somit Staatseigentum. Und Staatseigentum darf man halt nicht einfach entsorgen, auch wenn es manchmal die bessere Lösung wäre.
Warum wäre es die bessere Lösung?
Weil halt Modelle, Objekte, Präparate nicht mehr immer zeitgemäß sind. Also es ist klar, dass seltene Tiere, seltene Pflanzen, die in Depots lagern, dass die aufbewahrt werden müssen. Und es ist auch klar, dass Tiere unter Umständen seltener werden, also dass man nicht alles wegwerfen muss. Aber es stellt sich schon die Frage, ob man unbedingt im Depot, im Lager den 400. Eichelhäher noch braucht. Und von daher bin ich halt ein bisschen kritischer mit diesem immer alles aufbewahren, weil das natürlich auch Lagerkapazitäten kostet und enorme Personalkosten verursacht für etwas, wo man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass das nie wieder irgendwo in Ausstellung kommt oder auch nicht mehr wissenschaftlich bearbeitet werden kann. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
Es ist ja auch so, dass diese präparierten Objekte teilweise von Schädlingen befallen werden, ne?
Das ist eigentlich das Hauptproblem bei der Aufbewahrung, dass Altpräparate halt ständig kontrolliert werden müssen, weil das Schädlingsrisiko relativ hoch ist und das ist ein ganz, ganz enormer Zeitaufwand und das ist eigentlich auch eine unangenehme Arbeit und bei alten Präparaten, die teilweise mit Arsen oder sonstigen Giften behandelt worden ist eine Arbeit, bei der man wirklich mit Vorsicht und Sorgfalt rangehen muss.
Verstehe. Und wenn wir jetzt gerade bei dem Thema ältere Generation und jüngere Generation sind, stehe ich hier nicht nur mit Dieter Schön, sondern auch mit Giulia Bianconi.
Ja, genau.
Du bist aus Italien hergekommen.
Ja, ursprünglich aus Italien. Ja, in der Nähe von Rom.
Und möchtest Präparatorin werden,
ja?
Ne?
Ja.
Was sind denn deine Motivationen für den Beruf?
Für meinen Beruf? Also ich würde gerne Präparatorin werden, weil es gibt unterschiedliche Gründe. Es ist ein bisschen wie ich fühle, ob die Tiere zweimal sterben, wenn niemand sie präpariert. aber es ist auch ein Teil rein wissenschaftlich, weil ich will, dass die Tiere behalten sein können und zur Verfügung für die anderen Generationen.
Das finde ich spannend, dass du sagst, dass die Tiere sonst vielleicht zweimal sterben würden.
So you just said basically where I think that they die two times. If you don't prepare it, a lot goes lost. So a lot of data and things that could be really useful for science. So it's really important to keep these things there for a future generation. That's why basically that was the point of my thought.
What do you find interesting during the process of preparation?
There is the technical part, but it's more about routine after a while. A really nice part of the job is the artistical one. Even if I would say that taxidermy is not really art, because we have limits. You cannot really invent. And the limits are the natural limits of the animal, so you have to follow the natural form of the animal. So before doing it, that's also a nice part of the job. You have to learn a lot about the animal and man muss sich intensiv damit beschäftigen. So you have a scientific part, the artistical part. It's really nice for that. I don't think I could do anything else in my life. Or at least that I would, something else that would make me that happy.